Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche haben wir die vierte Sabbatschul-Betrachtung. Auch dieses Mal wollen wir in das erste Buch Mose eintauchen. Wir wollen über die Sinnflut sprechen. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie bereichert und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass wir wieder uns zusammenfinden können zu einem Bibelgespräch. Ich bin hier in illustrer Runde. Ich fange zu meiner Linken an mit Carsten und Raphael, habe hier Luise und Martin. Und ich freue mich, der Heinz freut sich, dass wir uns jetzt mit diesem so wichtigen Thema der Flut beschäftigen. Es wird sehr wichtig werden, auch in Zukunft in unseren Gesprächen mit anderen Menschen. Ich bitte euch, dass wir uns darauf einstimmen mit einem Gebet. Unser lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen neuen Sabbat. Ich danke dir für diese Gelegenheit des Studiums, deines Worts. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begleitest und auch unsere Gedanken lenkst. Amen.
Amen.
Es ist für mich interessant, immer wiederum im Neuen Testament zu lesen, wenn es sich auf das Alte Testament bezieht. Und es gibt da so eine Stelle im 2. Petrusbrief, die bezieht sich auf eine Geschichte in der Genesis, über die wir heute reden wollen. Ich lade euch ein zu 2. Petrus Kapitel 2, ab Vers 4 bis Vers 8 ungefähr, ja? Wenn das jemand lesen kann.
Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte.
Das genügt mir eigentlich. Dann geht's weiter mit Sodom und Gomorra. Hier Noah. Und dann im 3. Kapitel kommt es nochmal vor. Und zwar in Vers 4 und 5. Kannst du das auch lesen?
Mhm. Und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Ich lese noch weiter. Ja. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sinnflut vernichtet.
Mhm. Und deshalb schließt er daraus, und so wird es auch dieser Welt jetzt gehen. Auch das wird ein Ende finden. Was machen wir oder was schließen wir aus dieser Verwendung des Apostels Petrus des Themas der Sintflut? Was können wir da alles ableiten? Angesichts der Tatsache, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen der Welt die Geschichte von der Flut für einen Mythos halten, den es ja übrigens nicht nur in der Bibel, sondern auch in vielen, vielen Kulturen gibt.
Naja, man sieht hier zumindest, dass Petrus es für eine wahre Begebenheit betrachtet, er erwähnt es und misst ja auch einen gewissen Autorität. Also wir sehen das, wenn Petrus das so sieht, dann würde ich sagen, okay, der hat es auf jeden Fall auch so gesehen.
Also er argumentiert offen, ganz offen damit. Ich sage es.
Mhm. Ja? Ja, im Zusammenhang geht es ja auch darum, dass manche spotten und manche sagen, der Herr verzögert seine Verheißung, er tut doch nichts, er greift nicht ein. Und Petrus möchte hier, glaube ich, klar machen, dass Gott jederzeit eingreifen kann, dass er die Macht dazu hat und dass sich das nicht lange andeuten muss, sondern dass Gott auch souverän reagiert.
Denn er hat ja auch damals eingegriffen.
Mhm. Er hat die direkte Verbindung hier zwischen der Sinnflut und dem Ende der Welt. Und wenn ich nicht an die Sinnflut glaube, dann säge ich damit auch den Ast ab, auf dem meine Wiederkunftshoffnung gegründet ist.
Und er sieht diese große Verbindung. Mhm. Also es ist nicht nur, glaube ich, Sinnflut und Ende der Welt, sondern nach der Sinnflut beginnt ja die Welt nochmal neu. Ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, aber da lädt ja Gott den Noah ein, seid fruchtbar, mehret euch, er gibt ihm zu essen, er macht wieder einen neuen Bund, so wie mit Adam einen Bund geschlossen hat. Und das zieht sich jetzt da so hin. Und dann sagt der Petrus, schau dir mal, wenn das von Adam bis zur Sintflut so abgelaufen ist und dann die Sintflut kam, dann wird auch am Ende die Wiederkunft kommen müssen. Denn sonst wäre dieses Bild ja nicht komplett. Also er sieht da eine Typologie, würden wir heute sagen, hinter der Flut.
Wenn wir das bedenken nicht, fällt uns auch Jesus ein nicht, der auch das Ende der Welt, wenn Jesus wiederkommen wird, vergleicht mit so wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohns, Matthäus 24. Und da merkt man schon, dass die Bibel hier eigentlich kompromisslos unterwegs ist. Nicht? Also da gibt es keinen Zweifel. Wer da jetzt anfängt, naja, Sintflut, das geht gar nicht. Man muss das so nehmen, wie es ist, und die neutestamentlichen Texte argumentieren ganz klar, ohne auch nur den geringsten Zweifel zuzulassen. Dann gehen wir doch in diese Geschichte jetzt, Sintflutgeschichte, das sind ganze 4 Kapitel, beginnt in 1. Mose 6. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, in der kurzen Zeit einer Lektionsbetrachtung das alles zu berücksichtigen. Wir versuchen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Wir wollen gleich mit dem Anfang anfangen. Es geht mir darum, dass wir so eine Art Verständnis aufbauen, wie wir uns die Welt damals zu dieser Zeit vorstellen sollen. Wir haben ja keinen wirklichen Zugriff auf diese Zeit. Nicht? Wir wissen nicht genau, wie es damals war, bevor da alles kaputt ging. Und ich schlage vor, wir lesen die ersten 6 Verse. Raphael, kannst du das machen?
Mhm. Danke. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihren Töchtern geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig in Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihren Kindern gebaren, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in seinen Herzen hinein.
Und dann kommt eben der Text, dass er eben alles vernichten will durch die Flut. Gut, was für ein Bild von der Welt kriegen wir? Können wir einfach diese Verse jetzt benutzen, um uns diese Welt vorzustellen, bevor Gott sie dann für gerichtsreif erklärt hat?
Es geht ein bisschen um die moralische und vielleicht auch um die soziale Komponente dieser Welt. Also moralisch ganz sicher, Vers 5, es ist schlecht, böse und böse durch und durch. Ja. Und das sagen, das Böse ist immer und überall. Und die soziale Komponente ist vielleicht da, aber auch mit der moralischen verknüpft, das ist diese Verbindung zwischen den Gottessöhnen und den Menschentöchtern, die ja auch dazu führt, dass Gott zum ersten Mal in der Bibel hier jetzt äußert, dass es eine gewisse Gerichtsphase gibt, die dann offensichtlich mit dem Gericht endet.
Also genau. Können wir das vielleicht ein bisschen genauer noch erklären, wie das ist mit den Gottessöhnen und den Menschentöchtern? Das könnte ja Anlass zur Verwirrung geben.
Mhm. Bitte. Also wenn man bei Kapitel 5 schaut, dann hat man ja dieses Register von Adam bis Noah, und da hat man so den Eindruck, dass da ein paar Lichtblicke drin sind, also Personen, die Gott treu geblieben sind. Mhm. Und direkt danach ist dann diese Schilderung mit den Gottessöhnen und Menschentöchtern, und dann auf einmal ist die Bosheit, dass sie überhand nimmt. Und da ist irgendwo eine Entwicklung, wo diese Verbindung nicht gut ist. Und die Deutung, die hier, glaube ich, im Gesamtkontext der Bibel am meisten Sinn macht, ist, dass die Gottessöhne eben diese Nachfahren dieser gläubigen Linie sind, die jetzt sich mit denen verbinden, die sich von Gott entfernt haben und die nicht mit Gott in Verbindung stehen und deshalb hier poetisch eben die Töchter der Menschen genannt werden.
Man könnte also sagen, das Problem, das hier aufgezeigt wird, wäre die Verbindung zwischen Gläubigen und Ungläubigen, die, so würde ich diese Stelle deuten können, auf Kosten der Gläubigen geht.
Also Verbindung geht immer auf Kosten der Gläubigen.
Ja, Also das könnte man dann schon so sagen, nicht? Das geht auf Kosten der Gläubigen. Und dann ist noch hier dieses Wort von den, in meiner Bibelübersetzung heißt Tyrannen, du, glaube ich, hast gesagt Riesen, als du es vorgelesen hast. Habt ihr noch andere Begriffe, die da vorkommen in euren Übersetzungen?
Manchmal auch Helden.
Die Riesen.
Also das sind ja diese Nephilim. Ja,
interessant ist eben der hebräische Begriff, die Nephilim, die sind eigentlich nicht die Riesen.
Ja, das Wort hat mehrere
auch nicht die Deutungsmöglichkeiten. Also, interessant ist, dass das eben auch eine Wurzel Zusammenhang hat mit Nafal, mit Fallen. Nicht Fallen. Das heißt, aus diesen Verbindungen kommen Menschen raus, die tief im Fall drinnen sind, die zwar in dieser Welt berühmt sein können. Es wird heißen nicht, das sind hier berühmte Männer.
Und ja. Raphael hat ja vorher vorgelesen, das ist gar nicht mal notwendig, dass die aus der Verbindung kommen. Sonst kriegt man auch die Idee, wenn die Gottessöhne Engel wären, so wie sie im Hiob bezeichnet werden, und dann mit Menschen zusammenkommen, da muss ja was Besonderes passieren, also abartige Riesenwesen oder was. Ja. Aber die Elberfelder, hast du eine? Mhm. Okay, die Elberfelder sagt ja, zu der Zeit waren die schon da, als die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen. Das heißt, hier wird ein Umstand beschrieben, wie es einfach vor der Sintflut war. Da waren große Leute oder gefallene Leute. Aber das sind jetzt nicht welche, die aus diesen wirklich seltsamen Verbindungen von Engeln und Menschen so hervorkommen.
Keine Halbgötter irgendwie.
Ja, sind die Halbgötter, genau. Ja. Ich meine, das wissen wir ja, dass im Heidentum die Menschen dann nach etlichen Generationen und Zeiten Götterrang eingenommen haben. Nicht? Das wissen wir von den Babyloniern und auch anderen alten Kulturen. Und man kann dann praktisch entdecken, ja, wo die Götter sozusagen herkommen. Das waren Menschen aus eben dieser Vorzeit. Dann heißt es hier noch mit den 120 Jahren. Das ist etwas, was auch immer wieder Veranlassung zu Fragen gibt. Das ist genau mit diesen 120 Jahren. Wie ist das gemeint?
Ich glaube, man macht da einen Rückschluss aus unserer heutigen Zeit, weil es ja heute wirklich fast so zu sein scheint, als wenn 120 Jahre so die maximale Lebensdauer ist, die ein Mensch erreichen kann. Ich habe aber auch schon die Deutung gehört, dass es eben darum geht, dass noch eine Gnadenzeit von 120 Jahren eingeräumt wird für diese schwierige Zeit, die ja, dass Gottes Geist sich mit den Menschen auseinandersetzt.
Also wenn es um die Lebenszeit ginge, so würde ich das versuchen zu verstehen, dann würden wir ja schon einen Vorschlag haben bei Mose, nicht? Mose sagt in seinem Psalm, wenn es hochkommt, so sind 70, also wenn 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind 80. Mhm. Und der das sagt, nämlich Mose selber, wurde gerade 120, das ist auch ein interessantes Detail, aber das war offensichtlich zu Zeiten Moses schon sehr, sehr abnormal, 120 Jahre alt zu werden.
Nicht? Gut, man muss natürlich sagen, dass die Patriarchen nach der Sintflut älter geworden sind als 120 Jahre, aber halt nicht mehr einfach diese 800, 900 Jahre.
Das nicht mehr.
Das ist klar, die Zeit ist begrenzt worden, aber da merkt man, so ist es eigentlich schwierig zu verstehen von der Bibel her. Ja.
Also es ist doch besser, wir nehmen hier an, er spricht von einer Frist, die bis zur Flut gesetzt wird. Nicht? Gut. Dann würden wir das haben als Grundsatz, die Flut soll dann kommen und dann heißt es in Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dann wird die Geschichte Noahs erzählt und er hat drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Wie müssen wir uns jetzt den Rest dieses Kapitels vorstellen? Noah wird beauftragt, wir können auch in Kapitel 7 schon reingehen, Noah wird beauftragt, eben die Arche zu bauen. Und wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Das Kapitel ist zu lang, ich kann es jetzt nicht lesen lassen. Könnt ihr mir so aus eurer Kenntnis der Kapitel schildern, was da jetzt kommt? Wie diese Vorbereitung auf die Flut stattfindet? Das geht ungefähr bis zu Vers 10 aus dem Kapitel 7. Wie schaut diese Vorbereitung auf die Flut aus?
Also ich fange mal kurz mit dem Noah noch an. Also in Vers 8 und 9 im Kapitel 6 steht ja, dass Gott sozusagen sich umsieht. Mhm. Und in dieser Generation, wo es ja eigentlich Gottes Söhne gab oder geben sollte, scheint nur der Noah Gnade vor dem Herrn zu finden. Das ist schon irgendwie eine sehr ernüchternde Aussage.
Sehr schmerzlich, ja.
Was ist denn da los? Ne? Mhm.
Und ich finde, das erklärt auch die Reaktion von Gott. Also mich hat der Vers 6 so mitgenommen und es reute den Herrn. Also wir stellen uns normalerweise nicht vor, dass Gott irgendetwas sich reut vor irgendetwas. Macht er eh alles immer perfekt und richtig. Und so zurückzublicken, das hört sich ja fast so an, als wäre es ein Fehler gewesen. Ja. Ich möchte diesen Fehler wieder bereinigen. Ja. Und da hast du den Noah in Vers 9. Noah lebte mit Gott. Und ich glaube, da war auch diese Hoffnung da. Es gibt noch einen, der mit Gott lebt und mit ihm wandelt.
Ja, Raphael, wenn es kein Fehler war, was war es dann, wenn da steht, es reute ihn?
Ja, das ist ja die gute Frage. Deswegen ist es ja gerade der Vers 6, der mich so mitnimmt. Weil ich denke schon, dass Gott ja immer wollte, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und dann kam dieser Sündenfall, das hat ja alles durcheinander geworfen. Und du siehst ja durch sein weiteres Handeln, was seine Absicht ja weiterhin ist. Er möchte ja weiterhin in Beziehung sein. Also, ich kann es nicht gut erklären.
Ich möchte vielleicht Jeremia 18 einfach gerade mal einwerfen an der Stelle, wo Gott sagt, bald rede ich über ein Volk und Königreich, das ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und dann auch andersrum, ja, wenn er was Gutes hat und fällt ab, dann reut ihn auch das Gute, was er getan hat. Das heißt, wenn Gott bereut, dann nicht, weil er einen Fehler macht, sondern weil sich der Mensch ändert, die Umstände ändern.
Kann man sagen, wenn es heißt, Gott reut etwas, dann ändert er seinen Plan.
Ja, und zwar geht er auf die Menschen ein, höre ich jetzt.
Er geht auf die Menschen ein, richtig, ja.
Weil er Freiheit gelassen hat. Ne? In gewisser Weise sich auch beeinflussen lässt von der menschlichen Handlungsweise und sagt, mir ist es nicht egal, was ihr tut, sondern ich agiere auch auf das, was ihr tut. Mhm. Ich finde das eigentlich ein sehr netter Zug von Gott.
Mhm. Und man merkt auch diese Gnade ja dann eben gerade in dieser Geschichte, weil es ist ja offen, dass die Leute ja auch zur Arche hinzukommen. Sie müssen sich halt für ihn entscheiden. Aber es ist ja auch interessant, dass Gott jetzt ausgerechnet ein Schiff nimmt, der erst gebaut werden muss, wo die Leute das ja auch miterleben, mitsehen, was da sich so tut, wo sie die Chance haben, jeden Tag eigentlich das zu sehen und dann zu sagen, ja, ich will vielleicht doch mich umkehren von meinem falschen Weg. Und also diese Gnade oder diese Chance, dass die Leute sich umkehren, der war ja immer noch gegeben.
Aber die Radikalität des Endergebnisses. Ich meine, wir haben dann eben Noah und wir haben seine Familie. Das tut ja schon weh, oder? Also wenn dann acht Menschen an Bord sind, der Rest ist, dass die ganzen Tiere versorgt werden, damit sozusagen es noch Tiere gibt nach der Flut. Und das alles geht durch eine Flut, die so schlimm ist, dass eigentlich auch diese Arche sie nicht hätte retten können, hätten nicht Engel Gottes sie besonders bewahrt. Also das ist schon radikal. Also wenn du sagst, das nimmt dich mit, dann kann ich nur beipflichten und sagen, das muss einen mitnehmen. Wenn Gott eine Welt schafft, in der es nach rechnerischen Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, auch schon Milliarden Menschen geben muss, nach 1,5 Jahrtausenden oder noch länger, und dann bleiben 8 übrig,
das egal wie viele es sind, Heinz, jedenfalls bleiben die 8 übrig. Und mir gefällt, dass Gott für die 8 Übrigen dann alles sozusagen in Auftrag gibt, damit sie danach auch wieder leben können. Sie sollen die Tiere mitnehmen, sie sollen die Speise mitnehmen, Gott führt die Tiere hin. Also Gott gibt auch alle Mittel, dass man das überleben könnte. Das zeigt irgendwie auch Gottes Güte und jeder ist für sich verantwortlich, wie er sich dann entscheidet.
Was ich bei dieser Bauphase noch bemerkenswert finde, ist, dass sie ja völlig auf dem Trockenen stattfindet. Also es gibt noch keinen Regen und sie bauen da einfach einen Koloss, das alle sehen können. Und sie machen sich ja in gewisser Weise auch angreifbar und vielleicht lächerlich, könnte man sagen, weil sie etwas tun in völligem Glauben, ohne dass man irgendwie sehen kann, warum das Sinn machen sollte. Das erinnert mich jetzt wieder an 2. Petrus, weil man vielleicht auch jetzt in der Welt, wenn man sie nur mit einer säkularen Brille sieht, nicht wahrnehmen kann, wie das Sinn machen soll oder jemals die Naturgesetze von Gott so außer Kraft gesetzt werden. Und das war damals, glaube ich, ganz genauso.
Und an der Stelle ist halt dieser Bericht hochaktuell. Denn wir leben auch in einer Welt, wo dieses Prinzip von Ursache und Wirkung sozusagen fast zum Gott gemacht wird. Ja, es muss alles einfach eine Ursache haben. Es kann nichts passieren, was es nicht in der Vergangenheit schon gegeben hat. Und das sind einfach so Prinzipien, die da sind. Und wenn wir dann daherkommen und sagen, es wird das noch nie Dagewesene passieren, dass nämlich auf einmal Jesus aus dem Himmel kommt. Ja, wie unlogisch ist das denn? Ja, und da kann man das auch so ein Stück weit, ja, ist wirklich so, wie Petrus das schreibt, Spötter. Wir machen uns lächerlich, wenn wir das einfach so behaupten. Mhm. Und damals auch. Nur, es ist damals halt passiert. Und das ist das Argument von Petrus. Schau zurück, damals haben es auch alle als lächerlich empfunden, als nicht wissenschaftlich. Und es ist trotzdem passiert. Und deswegen, ihr lieben Christen, ihr lieben Adventgläubige, habt ihr eine gute Grundlage, auch heute an das zu glauben, was von der Logik her sehr, sehr unwahrscheinlich oder unmöglich erscheint.
Ja, bitte.
Und da finde ich auch noch schön, dass Gott dann sagt in Kapitel 6, 18, ich will meinen Bund aufrichten. Mhm. Also Gott bietet diesen Bund mit Noah an und der Familie, die können in der Arche gehen und dann passiert das alles. Und Gott, muss man sich vorstellen, der Gott lässt sich herab auf Menschenhöhe fast, Augenhöhe und sagt, hier ist mein Bund. Schlag ein, Noah. Und dann rettet er den Noah. Und danach, in Kapitel 9, macht er ja wieder einen Bund. Und diesmal sogar mit der ganzen Welt, wo er sagt, wieder, Leute, ich mache einen Bund mit euch. Also die Sintflutgeschichte ist schon eine Bundesgeschichte. Und genauso am Ende ist es auch wieder so, dass er Menschen mit einem Bund einlädt, mit ihm in die neue Erde praktisch einzugehen. Mhm.
Noch ein bisschen, ein kleiner Stachel. Die 7 Tage, die sind doch eigenartig, oder nicht?
Die 3x7 Tage meinst du?
Na, die 7 Tage da in
die Vers 7 Tage.
10. Kapitel 7, Vers 10. Mhm. Und da die 7 Tage, die
ersten 7 Tage
waren, kam das Gewässer der Sintflut auf Erden. Da sind sie schon drinnen, nicht?
Du meinst, dass der nochmal 7 Tage warten muss, der arme Noah?
Das ist die Frage, ja.
Nichts passiert?
Das ist die Frage.
Also so eine Glaubensprüfung vielleicht.
Und draußen stehen die Leute und sagen, jetzt sind sie da drin. Sind sie komplett verrückt geworden.
Aber immerhin hatten sie schon eine Zusicherung. Die ganzen Tiere sind auch plötzlich gekommen.
Ja.
Das ist schon ein kleines Wunder.
Sie müssen ja eigentlich den Leuten zum Denken gegeben haben, nicht? Dass da die Tiere alle auftauchen.
Noah sicher auch. Das war nochmal so eine Bestätigung.
Jawohl.
Und es war ihnen auch gesagt, dass es in 7 Tagen regnet. Ne? Mhm. Also sie hatten auch da das Wort bekommen in 7, Vers 4. Mhm. Mhm.
Gut, dann bricht die Flut los. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, diese Flut? Nach dem, wie es hier beschrieben ist, nicht? Also bis zum 150. Tag wächst das Gewässer auf Erden.
150 Tsunamis. Jeden Tag. Wahnsinn, oder?
Ja, es steigt immer weiter an. Also es war nicht eine plötzliche Katastrophe im Sinne, dass eine augenblickliche Vernichtung war, sondern sie konnten noch...
Tut's nur 40 Tage.
Sie sind vielleicht geflohen zum nächsten Ort und dann steigt das Wasser noch weiter und also so...
Woher kommt das Wasser?
Ja, also ich finde es überhaupt schwierig, sich so vorzustellen, weil was ich hier erlebe, ist, dass eigentlich alle Naturgesetze, die man so kennt, scheinbar irgendwo aufgehoben werden oder ich meine, die ganze Welt wird zerstört. Mhm. Da ist ja nichts, was übrig geblieben ist. Das ist ja alles umgewälzt worden. Und da schafft es auch noch so ein kleines Boot hier da zu überleben. Also das ist auch ein Wunder Gottes. Also es muss schrecklich gewesen sein, einfach wenn die gesamte Welt zerstört wird, da bleibt ja nichts übrig von dem, was davor war.
Ja, das Wasser kommt von oben und von unten. Aha. Also man könnte sagen, so der 2. Schöpfungstag wird ja umgekehrt, wo Gott geschieden hat, getrennt hat, um das Trockene zu, vom Wasser, vom Land zu trennen. Mhm. Und jetzt kommt eben Wasser von unten, diese Wasserbrunnen der großen Tiefe und auch das Himmelsfenster tun sich auf.
Also da gibt es viel Wasser oberhalb, das dann runterkommt offensichtlich. Wahrscheinlich hängt das zusammen auch mit diesen 40 Tagen Regen, nicht? Bis zu 40 Tagen heißt es, hat es geregnet. Und dann die Wasser von unten, die nicht aufhören, das ganze Gewässer in die Höhe zu treiben. Und gleichzeitig muss ich noch irgendwas anderes tun, denn das kann ja nachher nicht einfach verdunsten. Nicht? Also wenn die Wasser dann wieder fallen, müssen sich riesige Becken gebildet haben. Das heißt, wir haben nicht nur das Problem mit dem Wasser, sondern wir müssen auch eine ungeheure Erdbewegung gehabt haben. Kontinentalschelfbewegungen und so weiter. Also katastrophales Ausmaß, wo alles zugrunde geht, was man ja heute auch finden kann, wenn man an gewissen Stellen der Erde sucht und dann die Fossilien findet und merkt, es ist praktisch jede Art von Tier, von Pflanze in irgendeiner Art fossil erhalten geblieben. Sogar fossile Fische gibt, wo sozusagen die Erdbewegung ganze Fischschwärme begraben hat und so weiter. Also es muss ganz furchtbar gewesen sein im Sinne einer Totalkatastrophe. Und eines fällt mir da auch auf, es muss so schlimm gewesen sein, sagt ein weiterer Patriarch und Propheten, wie alles begann, dass sogar Satan gedacht hat, jetzt geht es ihm an den Kragen. Also es muss wirklich schlimm gewesen sein, diese Erfahrung der Flut. Und man kann davon ausgehen, dass die im Kasten nur gemerkt haben, dass draußen viel los ist, aber Engel müssen den bewahrt haben, denn sie haben es überlebt. Es kam zu keinem Schiffsbruch, es kam zu keinem Durcheinander im Boot. Wenn man also bei einem Sturm in einem Boot ist und man hat nicht alles nied- und nagelfest gemacht, dann hast du im Boot selber das Chaos. Das dürfte in der Arche nicht gewesen sein. Also da denke ich auch, dass Gott sie besonders beschützt haben muss.
Nicht? Ich denke, was du sagst, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen ja heute manchmal in unserem Sprachgebrauch von sinnflutartigen Regenfällen. Ja. Und implizieren damit so ein Stück weit, dass das, was heute passiert, wenn es stark regnet und wenn es irgendwie eine Überflutung gibt irgendwo, das Gleiche ist, was damals passiert ist.
Ja, genau.
Aber das ist nicht so. Ja, die Flut damals war einfach anders. Sie war eine weltweite Flut. Mhm. Und die Bibel verwendet ja da sogar ein spezielles hebräisches Wort, dieses Mabul, was nur im Sinnflutkontext und dann noch im Psalm 29 einmal außerhalb des Sinnflutkontextes vorkommt. Überall, wo sonst von Flut oder Überflutung die Rede ist, in der Bibel wird ein anderes hebräisches Wort verwendet. Ja, das macht schon einfach deutlich auch aus dem Text heraus, dass es hier ein absolut einmaliges Ereignis gewesen ist, was alles vorher und nachher übersteigt.
Etwas Besonderes, ja. Gut. Kapitel 8. Kapitel 8 geht es jetzt um die Geschichte, wie die Flut zu Ende geht. Und da gibt es jetzt dann die Bergspitzen, die wieder kommen. Und es gibt eine geografische Angabe, die ich auch sehr interessant finde. Eine geografische Angabe, wo die Arche zum Liegen kommt. Und dann diese Geschichte mit den verschiedenen Vögeln, die ausgesandt werden. Wie müssen wir uns das jetzt hier vorstellen? Sozusagen das Ende der Flut. Insgesamt dauert die Flut und dieser Aufenthalt in dem großen Schiff, in der Arche, ja ungefähr ein Jahr. Das ist also nicht gleich vorbei. Wir haben die 150 Tage, wo die Wasser steigen. Und dann dauert es quasi nochmal so lang, ungefähr, bis die Arche zum Liegen kommt. Und dann müssen sie noch ein bisschen warten, bis die Wasser so weit gefallen sind, dass man überhaupt da draußen auf dem Boden wieder irgendwas anfangen kann. Also, wie stellen wir uns das vor?
Ja, bitte. Also, das hat so eine literarische Struktur, dieser ganze Absatz oder dieser ganze Teil der Bibel. Und im Mittelpunkt, das finde ich eben interessant, ist 8 Vers 1. So wie ein Höhepunkt, da gedachte Gott an Noah. Und das ist dann der Scheitelpunkt auch der Flut, ja, dass die Wasser danach dann wieder fallen. Und dass Gott sich also erinnert auch an Noah und einen Neuanfang machen möchte mit ihm. Und das kommt öfter mal in der Bibel vor, dass Gott sich auch erinnert und dann die Israeliten errettet. Oder dass Gott gedenkt an den Bund, den er schon mal geschlossen hat.
Da muss man natürlich dann ein bisschen anders überlegen, was das Erinnern heißt. Heute würde Erinnern heißen, ich erinnere mich, ich muss bei der Sendung sein. Ne? Ja. Aha, ich habe es vorher nicht gewusst und so. Aber natürlich weiß ja Gott, dass Noah in der Arche ist, hat ihn ja dahin geschickt. Mhm. Also in der Bibel ist das Gedenken Gottes immer an Aktivität verbunden. Das ist so das erste Anzeichen. Wer erinnert, der handelt auch danach. Und deswegen, wenn er sich an ihn erinnert, dann macht er jetzt alles, damit der Noah da auch also lebt auch nach der Flut. Mhm. Das gefällt mir an Gott. Also die Erinnerung Gottes ist letztlich das, was dann den Noah retten wird. Und Wenn ich mich jetzt überlege, wenn wir sterben und Jesus kommt vorher nicht wieder, ne, dann ist es letztlich auch nur das Denken Gottes an mich, das letztlich mich erretten wird.
Ja, dass er uns nicht vergisst.
Ja, und das tut er nicht. Also das heißt nicht, er hat den Noah vergessen, sondern es heißt, er wird aktiv für den Noah.
Ja, und jetzt läuft das Ganze rückwärts ab. Ja, jetzt werden die Bergspitzen wieder sichtbar.
Dann gibt es wieder 40 Tage.
Es ist wieder 40 Tage, wieder 7 Tage. Also es ist alles, ja, genau, alles nochmal noch mal rückwärts eigentlich.
Und dann nochmal 7 und nochmal 7, damit man auch schon den Wochenrhythmus wieder drin hat, damit er wieder zustande kommt.
Mhm. Und eben die Taube, die ausfliegt und nochmal zurückkommt. Und die zweite, die dann diesen Ölzweig bringt.
Und dann das dritte Mal, wo er gar nicht mehr zurückkommt. Mhm. Ja. Das ist eine Geschichte, die schon auch sehr fasziniert. Nicht? Also so schlimm das eigentlich ist von der Gestaltung her, nicht? Weil ja da praktisch die ganze Welt umkommt, aber ich kenne keine Kinderbibel, die Geschichte von der Flut auslässt und sagt, ja, das kann man Kindern nicht erzählen, das ist zu brutal oder so.
Ich glaube, weil es auch immer mit dem Neuschöpfung zu tun hat. Ich glaube, der Mensch sehnt sich nach einer Neuschöpfung. Und das hast du ja eigentlich auch mit der Sintflut. Ja, es ist schrecklich auf der einen Seite, dass ja die gesamte Menschheit eigentlich, alles, was man so kennt, zerstört wird. Aber es ist jetzt ein Neuanfang. Und ich finde ja auch gerade hier, die ganze Flutgeschichte hat ja auch so viele Parallelen zum Schöpfungsbericht, wo auch was geschaffen wird, was Neues. Und das ist ja schlussendlich auch die Hoffnung, die wir ja haben, dass diese Erde, auch wie sie jetzt ist, eines Tages auch zu Ende gehen wird, wo ein ewiges Reich gebaut wird, wo wir für ewig bei Gott sein können, wo sein Zelt bei uns sein wird.
Also die Geschichte endet auch mit einem neuen Bundesschluss, nicht? Wenden wir uns dem jetzt zu. Ich steige aber schon in Kapitel 8 ein. Ich hätte gerne, dass ihr mir erklärt, was da steht in den Versen 20 bis 22. Kannst du das mal kurz lesen, Luise, ja, bitte?
Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Ja.
Für mich war das immer eine Frage, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich meine, er sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Das ist offensichtlich ein Rückgriff auf die Flut. Und dann kommt als Begründung genau das, warum er das eigentlich gemacht hat. Aber hier ist es die Begründung, warum er es nicht mehr tun will. Wie soll man das verstehen?
Genau, wie soll man das verstehen?
Also ich stolper da auch drüber. War die Sintflut so ein Stück weit, ich sag's mal ganz provokativ vielleicht, ein Experiment Gottes, was fehlgeschlagen ist? Denn im Prinzip war ja genau das der Punkt, ja, dieses Dichten und Trachten des Menschen, was böse ist, von Anfang an. Und dann kommt die Sintflut, Riesenaufwand, und am Schluss ist genau das Kernproblem eigentlich, das bleibt danach bestehen. Und das steht ja jetzt nicht nur hier drin, sondern wenn wir die Geschichte ja weiterlesen, dann mit Noahs Söhnen, und dann kommt schon bald wieder der Turmbau zu Babel. Das geht ja gerade so weiter, als ob die Sintflut nicht gewesen wäre. Mhm. Wozu dann überhaupt? Manche Menschen sagen auch heute, ich höre das immer wieder, Gott sollte endlich mal mit der Faust auf den Tisch schlagen. Ja, warum lässt er das einfach so lange laufen? Er sollte mal richtig hier, einfach mal drüber fegen und dann wäre das Problem weg. So einfach scheint es nicht zu sein.
Ja, so einfach ist es nicht.
Also aber das ist ein schwieriger Text. Ja.
Der Sinn der Sintflut war offenbar nicht, dass die Boshaftigkeit der Menschen jetzt ausgerottet ist und jetzt ist alles gut. Das sagt für mich dieser Vers, sondern Gott hätte theoretisch immer wieder eine Sintflut schicken müssen wahrscheinlich. Und lokal schon sowieso, aber vielleicht auch generell. Und das ist also nicht der Sinn der Sintflut gewesen. Sondern Gott hat da vielleicht wirklich diese Typologie schon mal gezeigt, dass er das tun kann. hat vielleicht auch natürlich vielen Menschen dadurch das Überleben gerettet, dass er dieses Boshaftigkeit schon mal zurückgewiesen hat und es diesen Neuanfang gab, aber es kommt ja das Böse bald schon wieder zurück.
Es ist ein großer Unterschied im Bericht vor der Flut und im Bericht nach der Flut, der mir auffällt, ist das Alter der Menschen. Das ist doch sehr interessant, finde ich. Übrigens eine Sache, die auch in den babylonischen Sintflutberichten drinnen ist, dass die Menschen vor der Flut alle viel älter geworden sind. Wobei die Zahlen bei den Babyloniern komplett astronomisch sind, darum geht es jetzt überhaupt nicht. Aber es geht um die Tatsache, dass es beobachtbar ist, offensichtlich, dass das Alter der Menschen nach der Flut abnimmt. Nicht? Und das können wir ja dann im Bibelbericht auch lesen, wenn wir Kapitel 10 und 11 nehmen, dann wird das ganz deutlich bezeugt, bis wir auf die Situation kommen, die wir dann bei den Patriarchen haben. Das heißt,
das begrenzt die Menschen auch in der Fähigkeit, böse zu sein. Ne?
Das ist, worauf ich raus wollte, ganz genau. Überleg mal, in der heutigen Situation, wie wir sind, nicht? Wir werden 70, 80, 90, wenn es gut geht. Und dann alles, was du gelernt hast, dein ganzes Leben lang, was du studiert hast, was du dir angeeignet hast, ganze Charakterbildung, das ist plötzlich alles für den Sarg. Stell dir vor, du würdest doppelt oder dreimal so lang leben mit dieser Ausrichtung, was dann möglich wäre in einem Menschenleben. Oder umgekehrt auch, wenn du Böses tust und böse gesinnt bist, was passiert mit dir, wenn du 700 Jahre, 800 Jahre, 900 Jahre lebst? Das, könnte man das so sagen, ist das die Idee der Flut, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen nicht mehr so lange leben können, um der Sünde zu wehren, wobei Gott sich ganz genau bewusst ist, wie Martin vorher sagt, das Grundproblem ist überhaupt nicht gelöst. Das kann man auch nicht lösen einfach so, sondern dafür müssen sich die Menschen bekehren, damit das Grundproblem gelöst wird.
Und es braucht eine Erlösung. Ja, das ist einfach der von innen heraus verändert. Ja, das ist ja so das Dichten und Trachten des Herzens. Ja. Ja, also das, und später sagt Gott, ja, ich will das Gesetz ins Herz schreiben, dass sie, weil sie Erlösung erfahren haben, erkennen, wie Gott ist und dann dementsprechend auch leben. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es keine wirkliche Veränderung, egal was äußerlich passiert.
Ich frage mich, ob eine Veränderung auch darin besteht, dass jetzt ein Altar gebaut wird, dass dieser ganze Opferdienst eingerichtet wird. Du hast jetzt rein, unrein noch klarer erwähnt. Dann kommt dieses in Kapitel 9 mit dem Menschenblut, also dieses, dass sie auch kein Blut zu sich nehmen sollen. Das spielt schon so vielleicht an auf die Bedeutung, die Blut dann später im Opferdienst spielt. Also als ob jetzt zu dieser neuen Phase auch gehört, dass Gott für die Sünde der Sündhaftigkeit der Menschen immer mehr die Lösung schafft, dieses Opferdienstes. Und
gehen wir da gleich rein in die Aussagen des Kapitels 9. Du hast jetzt schon damit angefangen. Bleiben wir da gleich. Es geht jetzt um die Frage dieses Bundes, der hier aufgerichtet wird, um das Bundeszeichen. Was sagt euch das? Worum geht es bei diesem Bund? Was denkt ihr? Und was ist mit diesem Bundeszeichen, mit diesem Bogen in den Wolken? Das finde ich auch sehr interessant. Denkt euch jetzt, wir haben hier Menschen, die haben die alte Welt noch gesehen, bevor sie zerstört wurde.
Also ich finde ja, dass dieser Bund ein bisschen ein anderer Bund ist, wie der Bund, den er vorher mit dem Noah aufgerichtet hat. Denn dieser Bund wird ja zwei- oder dreifach sogar damit verknüpft, dass Gott die Erde nicht mehr zerstören will und dass er diesen Bund nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit allen Lebewesen schließt. Also es ist irgendwie so die Zusage Gottes an die Erde. Und das gefällt mir an der Stelle, dass Gott sagt, diese Erde ist mir so wichtig, ich werde nicht mehr alles umbringen, obwohl ich weiß, dass ihr Herz so ist, sondern ich stehe zu dieser Welt. Und natürlich wird er dann, so wie du, Luise, sagst, alles tun, um hier über das Opfersystem uns in Gedanken darauf vorzubereiten, was die Lösung ist. Aber dieser Bund ist ein einzigartiger Bund, der ja heute noch gilt für uns. Wir haben keine weltweite Katastrophe erlebt, dass die ganze Erde kaputt geht. Und das liegt daran, dass Gott zu seinem Wort steht.
Zumindest wird die Zerstörung nicht von Gott ausgehen. Der Mensch ist ganz gut darin, sie selbst über sich zu bringen.
Ja, genau. Ich habe den Eindruck, dass der Bogen, den er da erwähnt, der uns dann daran erinnern soll, dass Gott sozusagen dieses Versprechen gegeben hat, die Welt nicht mehr durch eine Flut zu vernichten, dass dieser Bogen eine Reminiszenz ist an die vorige Welt.
Es gibt ja diese Theorie, dass die Lichtbrechung vielleicht, wenn so viel Wasser in der Atmosphäre war, dass das dann vielleicht regenbogenartig geschimmert hat. Es erinnert aber auch an diese Erwähnungen vom Thron Gottes an verschiedenen Stellen. Da ist immer Regenbogen mit dabei, so die Farbgebung.
Also das hat schon was Gnadenhaftes und was Beschützendes, finde ich. Nicht? Dass sozusagen Gott damit sagt, ich bin bei euch, bitte fürchtet euch jetzt nicht mehr. Es hat einen versöhnlichen Ausklang. Man merkt jetzt, so wie du vorhin gesagt hast, nicht, Gott kümmert sich, dass das Leben weitergeht, nicht, und es geht auch weiter. Die Welt, wie wir sie heute sehen, ist praktisch eine Welt, die von Noah und seiner Familie abstammt. Nicht? Also interessant ist nochmal vom Schöpfungsakt Gottes her, nicht, wenn Gott eine ganze Welt vernichten kann, nur 8 Leute übrig lässt, wie begrenzt der Genpool ist, und aus dem Genpool entsteht nochmal eine ganze Menschheit, dann sieht man schon, was Gott in diese Schöpfung hineingetan hat. Wie viel Kraft da, göttliche Kraft auch da drinnen ist. Trotzdem, und das soll jetzt unsere Schlussrunde sein, trotzdem werden Menschen, die den lieben Gott aus der Bibel nicht ganz so lieb sehen, diese Geschichte immer zum Anlass nehmen, sich über Gott aufzuregen und zu sagen, was ist das für ein Typ, der eine ganze Menschheit umbringt. Das soll ein Gott der Liebe sein. Nicht? Und ihr kennt das sicher, solche Gespräche haben wir alle schon geführt. Wo seht ihr hier diesen liebenden Charakter Gottes, der doch unübersehbar da ist, wie ich denke, auch in dieser Geschichte, selbst wenn diese Geschichte so grausam ist und eigentlich das Gericht Gottes zeigt?
Na, gerade Menschen mit einem starken Gerechtigkeitsempfinden werden vielleicht auch sagen, warum lässt Gott so viel Bosheit zu unter den Menschen? Warum tut Gott dort nichts und dort? Und wenn er es dann aber tut, dann heißt es, warum ist Gott jetzt so gemein auf einmal? Ne? Das ist, oft wird er nicht mit gleichem Maß gemessen, finde ich.
Eigentlich kann er tun, was er will. Die mit ihm nicht einverstanden sind, die werden mit ihm weiter nicht einverstanden sein. Nicht? Und wir versuchen einfach zu verstehen, dass Gott in seinem Gerichtshandeln uns doch die Botschaft zukommen lässt, dass er uns als Menschen eigentlich gnädig sein will. Und dass er gerne möchte, dass wir unsere Lebenszeit dazu verwenden, mit ihm uns so anzufreunden, dass er, wenn dann die Zeit gekommen ist, sich an uns erinnert als solche, die mit ihm eben diesen Bund der Freundschaft eingegangen sind.
Ich denke, es ist auch ganz einfach. Man stellt sich ein Gericht vor. Wenn du angeschuldigt wirst, dann freust du dich, wenn das Gericht gut ausgeht. Wenn du einen guten Anwalt hast und sich das alles irgendwo klärt, dann kommt endlich Ruhe, wenn du unschuldig bist. Wenn du aber eben Angst hast, weil du schuldig bist, dann ist Gericht etwas ganz Negatives. Also wenn man natürlich die Hoffnung hat, dass das auch alles sauber läuft im Gericht. Aber gerade hier, wenn Gott als Richter auftritt, der ja alles auch weiß, dann vor allem jetzt am Ende, dann ist es ja eine Freudenbotschaft für die Person, für jeden Einzelnen. Zumindest für diejenigen, die sich auf Gottes Seite stellen.
Ist euch aufgefallen, bei der Geschichte letzte Woche, dieser Lamech, dass der 7. war, in der 7. Generation von Adam aus? Da habt ihr aus der 7. Generation von Adam heraus einen Gewalttäter, einen moralisch verkommenen Menschen, also diese 2-3 Verse da über Lamech, zeichnen ja ein erschütterndes Bild. Und auf der anderen Seite habt ihr im 5. Kapitel, das wir noch nicht besprochen haben, auch in derselben Generation, 7. Generation von Adam, einen Mann, der so eng mit Gott verbunden ist, dass der liebe Gott eines Tages sagt, und jetzt kommst einfach mit und gehst gar nicht mehr heim. Und beides ist gleichzeitig da. Du hast Henoch und du hast Lamech in derselben Generation. Ist es gut, dass Gott unter den Lamechs aufräumt, genauso gut, wie es ist, dass er die Henochs zu sich nimmt? Das ist gerecht.
Und ich will nochmal in Erinnerung rufen, worüber wir zu Anfang gesprochen haben. 120 Jahre Gnadenzeit, da hat Gott schon wirklich einen langen Atem, er hat viel Geduld, er gibt Menschen viel Gelegenheit, wirklich zu hören und umzukehren. Es hätte ja die Möglichkeit gegeben, dass sie gerettet werden. Ja, es lag auch nicht an Gott. Wir sind manchmal als Menschen gut drin, Gott Verantwortung in die Schuhe zu schieben, die wir eigentlich selber haben als Menschen. Mhm. Aber das ist nicht fair.
Das ist nicht fair, das glaube ich auch. Mhm. Gut. Wieso bist du so freundlich und schließt es mit uns ab? Dankeschön.
Lieber Vater im Himmel, wir leben in einer Zeit, die du vergleichst mit der Zeit vor der Sintflut. Und wie wir gesehen haben, dass du damals in die Welt eingegriffen hast, um Menschen zu schützen und um auch dem Bösen ein Ende zu machen, so wissen wir, dass du auch in der Zukunft dem Bösen ein Ende machen wirst und eine neue Erde schaffen möchtest. Herr, mach uns bereit, dass wir wie Noah auch uns mit dir verbinden, deinem Auftrag nachkommen, das Evangelium auch weitergeben an andere und uns auch vorbereiten. Und danke, dass du gnädig bist, dass du uns immer wieder rufst zu dir und dass wir diese Gnade auch im Gericht noch erkennen können. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.